Einen schönen guten Tag, Auri. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Mir sagt man ja immer zwei Dinge eigentlich. Erstens, sprich mit Experten und zweitens, sprich mit Betroffenen. Und da habe ich, glaube ich, bei dir jetzt direkt mal einen doppelten Treffer gelandet. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, erklären, warum wir miteinander reden?
Ja, erstmal auch einen schönen guten Hallo. Ich muss erstmal, glaube ich, zurückweisen, mich als Experten hier bezeichnen zu wollen, als Betroffener vielleicht schon eher. Ja, mein Name ist Auri, ich bin 30 Jahre alt, wohne in Hessen und das mit der Betroffenheit ist bei mir eine komplizierte Sache. Ich bin unter anderem autistisch, bin aber auch in mehreren Bereichen im queeren Spektrum unterwegs. Genau, das erstmal zu der Betroffenheit und zu meiner Expertise, die du mir hier gerade so ein bisschen unterstellen möchtest. Ja, ich habe mal studiert und zwar so etwas, was du, Sinan, überhaupt nicht toll findest, nämlich Soziologie.
Also eine infame Unterstellung. Ich sage, ja, die Soziologie hat vielleicht in manchen Bereichen ein Problem, aber ich weiß, was du meinst.
Das glaube ich, haben alle Wissenschaften, aber okay. Und deswegen diskutiert man ja. Nee, ich habe einen abgeschlossenen Bachelor in Soziologie und Politikwissenschaften mit einem sehr guten Abschluss oder Abschlussnote und bin jetzt theoretisch in einem Kultursoziologie-Master, den ich aber ja zum Ende des Semesters abbrechen werde. Die Gründe werden zum Teil, glaube ich, auch mal später im Gespräch auch noch so ein bisschen angesprochen.
Ja, also wie gesagt, ich wollte ja mit dir nochmal jetzt nach der Sendung von letzter Woche, das hat ja auch wieder tatsächlich sehr, sehr viele Menschen bewegt. Das Thema Gendern ist nach wie vor heiß diskutiert. Und ja, ich sagte jetzt Experte, kann man sich immer über dieses Wort streiten, aber im Grunde, du bist zumindest vom Fach, du hast dich damit auseinandergesetzt und eben auch, du sagtest ja im queeren Spektrum, aber auch betroffen im Sinne von Autist. Wollen wir vielleicht da ein bisschen genauer reingehen, damit wir die Leute auch mal abholen, was genau heißt das in deinem konkreten Fall?
Genau, ja. Ist tatsächlich auch immer etwas, was ich oft vergesse, dass wenn ich mit Menschen rede und vielleicht auch mal im Nebensatz so sage, dass ich autistisch bin, dass ich oft vergesse, dass die Menschen oft damit nicht so viel anfangen können oder ein sehr komisches Zerrbild davon haben, weil sie aus den Medien da komische Bilder haben, aus Rain Man oder aus anderen Filmen oder aus Big Bang Theory mit Sheldon Cooper. Mhm. Also Autismus ist grundsätzlich, kann man als eine Art Behinderung bezeichnen, eine neurologische Entwicklungsstörung, die dafür sorgt, dass man ganz salopp ein etwas anderes Betriebssystem im Gehirn hat als andere Menschen, als Nicht-Autisten, was dafür sorgt, dass oder dafür sorgen kann, dass die Wahrnehmung etwas anders funktioniert, dass man Sachen entweder deutlich intensiver wahrnimmt oder eher weniger intensiv. Also man spricht da von Hyper- und Hyposensibilität. Aber auch, dass die soziale Kommunikation etwas anders sein kann, dass man viele soziale Reize oder auch emotionale Reize nicht richtig einordnen kann und dass man eher so ein bisschen stärker auf dem rationalen, auf der rationalen Ebene unterwegs ist. Und auch das ist das, was man mir dann auch tatsächlich auch mit meinem Autismus in Verbindung auch oft nachsagt, dass ich sehr logikversessen bin und dass ich halt eben nicht so stark auf der emotionalen Ebene kommunizieren kann. Genau, und halt auch,
dass man
oft
interessant, dass du das gerade so sagst. Das ist im Übrigen auch etwas, was ich von Freunden häufig gespiegelt bekomme, bei mir jetzt persönlich. Also ich würde jetzt, ich glaube, Autismus ist ja auch so im, so eine, man sagt ja auch manchmal so im Spektrum. Das heißt, das ist ja nicht so digital, ab jetzt fängt das an, sondern das, kann man das so sagen, dass dann sozusagen die Intensität eben variieren kann?
Ja, natürlich. Also wir, wie alles, was irgendwie natürlich ist und aus Lebewesen entstammt, entspricht, glaube ich, alles einem Spektrum. Also ne, ich bin auch Verfechter davon, dass auch Geschlecht einem Spektrum entspricht und so weiter. Aber wohlgemerkt oder auch vielleicht auch nochmal extra gesagt, ich habe auch eine Autismusdiagnose. Es gibt ja auch Menschen, die sich als autistisch bezeichnen, die aber keine klinische Diagnose haben. Und dort gibt es bei dem klinischen Autismus, also dort, wo quasi auch ein gewisser Leidensdruck dahinter steht, dann bekommt man ja auch erst eine Autismusdiagnose. Da gibt es natürlich irgendwo einen Cut-off-Wert. Und auch da, weil du auch schon angesprochen hast, du hast vielleicht auch da gewisse Ähnlichkeiten mit mir, mit dieser Logikversessenheit und vielleicht der eher nicht so stark ausgeprägten Empathie. Im sehr streng genommenen Sinne meine ich hier Empathie. Nur weil man halt einzelne Züge hat, muss das überhaupt gar nicht bedeuten, dass man jetzt irgendwie im Spektrum ist. Also deswegen ist auch die Diagnose auch sehr kompliziert. Man muss schon in der frühen Kindheit anfangen zu schauen, gab es schon in der frühen Kindheit Zeichen dafür, und wenn nicht, dann ist es eigentlich schwierig, eine Autismusdiagnose zu bekommen. Also gerade für Betroffene, die erst später diagnostiziert werden, die vielleicht keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern haben oder keine Grundschulzeugnisse mehr haben oder wie auch immer, ist das für die tatsächlich auch extrem schwer, eine Diagnose noch nachträglich zu bekommen, weil das einfach zwingend notwendig ist, dass diese Symptome schon eigentlich seit dem frühen Kindesalter vorhanden sein müssen.
Ja, und du hast ja gerade gesagt, eine Sache ist ja der Leidensdruck. Also es muss ja irgendwo auch, also bei mir jetzt zum Beispiel, ich bin zwar sehr logikversessen und wirke manchmal vielleicht ein bisschen empathielos und so weiter, aber abgesehen davon, dass mich jetzt Leute deswegen vielleicht ein bisschen scheiße finden, habe ich ja keinen richtigen Leidensdruck, sondern ich komme ja ziemlich gut in der Welt da draußen und auch im Internet mehr oder weniger, komme ich ja sehr gut zurecht. So, und das ist ja dann der Punkt, wo es bei dir dann unterschiedlich ist, dass du dann auch sagst, nein, du hast gewisse Schwierigkeiten, kann man das so sagen? Also deswegen auch den Leidensdruck.
Genau, also ich habe auch eine eingetragene Behinderung, also ich habe einen Grad der Behinderung von 50, ab 50 geht man auch offiziell als schwerbehindert. Ich habe bis jetzt aus Zeitmangel und aus meiner Verschlüsseltheit auch noch keinen Schwerbehindertenausweis beantragt. Hätte ich eigentlich schon längst machen müssen, aber gut. Genau, und den bekommt man halt eben auch nur dann, wenn halt auch der Autismus, also nicht jeder Autist hat eine Schwerbehinderung, also eine eingetragene Schwerbehinderung, sondern da muss halt einfach auch schon die Integration in die Gesellschaft schon zu einem gewissen Grad halt eben behindert sein. Und das kann man bei mir an so ganz faktischen Dingen halt ausmachen, dass es mir schwerfällt, beziehungsweise eigentlich fast unmöglich ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, weil mir dort die Geräusche und so weiter mich überreizen würden. Dann würde ich in einen sogenannten autistischen Overload fallen, dass ich dann mich dann auch nur noch schwer orientieren kann. Also in der Nähe von der nächsten Großstadt, der Hauptbahnhof, da ist die Chance sehr hoch, dass ich dort einfach die Orientierung verliere und mich dann irgendwo nur noch in der Ecke hocke und hoffe, dass ich irgendwann aus der Situation befreit werde.
Okay.
Und auch unter anderem deswegen habe ich auch einen Pflegegrad. Genau, und ansonsten, ja, ein großes Problem ist halt allgemein meine Hypersensibilität, dass ich einfach sehr ein empfindliches Gehör habe, das für mich Geräusche sehr schnell Schmerzen verursachen, aber halt auch Lichtreize.
Entschuldige, dass ich hier so dazwischengrätschen muss, aber das ist echt interessant. Also vieles von dem, was du sagst, ne, fühle ich, aber eben nur ganz, ganz, ganz subtil, also leicht. Ja. Weißt du, ich habe das ähnlich, aber natürlich überhaupt nicht in dem Maße. Ich krieg das immer alles gemanagt, aber Geräusche können mich fertig machen, ne? So Gerüche können mich total ab. Ich kann mich auch, also ich werde super schnell abgelenkt und so weiter. Und ich glaube, ich kann dann ich habe zumindest gerade das Gefühl, dass ich das so ein bisschen empfinden kann, wenn man das jetzt noch ein bisschen die Amplitude stark aufreißt.
Genau. Einfach mal ein bisschen aufdrehen.
Genau, dann bist du so bei dem, wie das für dich im Alltag sich anfühlt. Deswegen, okay.
Wir hatten ja auch eben im Vorgespräch auch darüber geredet, dass bei meinem Nachbarn gerade eine Baustelle ist. Und ich hoffe, nicht nur wegen der Aufnahme, sondern auch für meine Konzentration, dass jetzt in der Zeit nicht nochmal irgendwie der Presslufthammer angeht, weil das ist jetzt seit letzter Woche auch gerade die Hölle. Also ich laufe auch eigentlich den ganzen Tag auch mit sogenannten ANC-Kopfhörern herum, also auch in der Wohnung. Das sind, du kennst dich ja, glaube ich, ein bisschen ja auch mit so Tontechnik aus. Das sind ja Kopfhörer, die ja den Sound in der Umgebung aufnehmen und dann quasi einen Gegensound abspielen, um halt die Geräusche, also die Wellen halt quasi zu negieren.
Genau, du machst eine umgekehrte Polarisation der Eingangsgeräusche und in der Summe gleichen sich dann die Wellenberge mit den Wellentälern aus und dadurch hast du eine enorme Reduktion der Amplituden, also der Geräusche einfach. Ne?
Genau, ja, ist einfach weniger intensiv, ja. Das Genau, und was halt auch noch zu meinen Schwierigkeiten gehört, ist halt tatsächlich so der Umgang in sozialen Situationen, gerade in Gruppen, dass ich dort halt einfach vieles in der Kommunikation nicht verstehe, weil mir halt so ein bisschen der Zugang zu der Emotionsebene halt eben auch fehlt. Mhm. Und weil ja auch manchmal Probleme mit Sarkasmus und Ironie habe, also das zu verstehen. Da war ich auch letztens in einer Situation, wo irgendwas gesagt wurde, das kann ja jetzt wirklich nicht sein, und hat dann später dann gefragt, war das ein Witz? Ja, natürlich war das ein Witz. Und ich habe da wirklich minutenlang, dann bin ich aus der Situation rausgegangen, habe gegrübelt, das kann jetzt ja wirklich nicht sein. Ich will jetzt nicht da aufs Detail eingehen, weil das sonst zu privat wäre, aber und die haben dann halt gelacht. So. Und da habe ich
dann auch erklärt, gemerkt, was Sache ist, nur bei dir war das in der Situation nicht möglich.
Und die Leute kannten mich halt auch nicht, und ich habe dann halt auch gesagt, hey, sorry, ich bin halt Autist, ich habe Probleme auch da irgendwie so Humor zu verstehen, ihr dürft ruhig weiter Witze machen, nur ihr wisst jetzt Bescheid, wieso ich jetzt vielleicht jetzt nicht mitlache oder irgendwie jetzt erstmal total ernst oder schockiert schaue, so, und dann war auch alles cool, ne? Also ich erlebe da auch meistens sehr viel Rücksicht und Zuspruch, wenn ich mich da, sage ich mal, oute.
Okay, dann, also jetzt wissen wir einmal das. Ich weiß nicht, wir hatten jetzt noch aufgeschrieben, politische Laufbahn. Wollen wir das aufgreifen? Wollen wir das nicht aufgreifen? Ist das wichtig?
Auch gerne, ja, ist vielleicht, man ordnet ja Menschen ja mittlerweile gerne irgendwie politisch ein. Ja. Ich versuche den.
Oder wird eingeordnet?
Ja, eben, man wird halt gerne eingeordnet. Und klar, ich kann das jetzt nicht verhindern, aber vielleicht hilft es ja trotzdem ein bisschen. Also ich. Grob gesagt, ich würde mich allgemein als links bis sehr links einstufen. Durch meine damalige Ausbildung bin ich schon sehr früh mit 16 Jahren in die Gewerkschaft eingetreten, war da auch damals schon sehr aktiv. Ich hatte schon immer einen sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Als ich dann aber gemerkt habe, dass das mit der Ausbildung für mich nichts ist und ich dann nochmal Fachabi nachholen wollte, um dann studieren zu können, war ich dann Schüler- und Kreisschülersprecher. War dann in dieser Zeit dann auch Parteimitglied bei der SPD und auch bei den Jusos. Da bin ich pünktlich zur letzten Bundestagswahl ausgetreten, weil Herr Scholz nicht so mein bester Kanzlerkandidat war, und das wollte ich mir dann auch nicht mehr so antun.
Er hat doch nur ein paar Erinnerungslücken.
Ja, nee, grundsätzlich. Gut, ich will jetzt nicht über Parteipolitik reden, aber ja.
Ja, und, gut, aber ich glaube, dass, wenn man versteht so ein bisschen jetzt, also selbst wenn jetzt irgendwer wieder versucht, ich meine, das Internet, die, wissen wir alle, sind merkwürdige Menschen unterwegs. Aber das ist dein Werdegang, das kann jetzt jeder mit dieser Information.
Um das vielleicht nochmal abzuschließen, ich war dann halt jetzt auch im Laufe meines Studiums auch in der Hochschulpolitik aktiv, im ASTA und auch zuletzt dort im SDS. Das ist quasi die Hochschulliste, die so ein bisschen vergleichbar ist mit der Linkspartei im Parteienspektrum. Da bin ich quasi eigentlich von den Jusos ein kleines Stück weiter nach links gewandert. Ich mich auch nicht mehr so ganz sozialdemokratisch sehe, sondern doch eher weiter links.
Mhm. Gut, jetzt glaube ich, haben wir ein bisschen Einblick gegeben, wer du bist, was deine Geschichte irgendwie ist, und ja, jetzt stürzen wir direkt mal rein. Es geht immer mal wieder um das Thema Gendern, und du hattest dich bei mir gemeldet, weil ich finde einfach deine Sichtweise sehr, sehr interessant, beziehungsweise auch deine Erfahrungen super spannend, und auch vielleicht, das ist ein Bereich, auf den häufig gar nicht so sehr geguckt wird, und da geht es letztlich um, ich spoilere schon mal so ein bisschen, um Barrierefreiheit. Aber bevor wir da jetzt genauer einsteigen, würde ich erstmal fragen, beim Thema Gendern, wann ist das dir aufgekommen? Wann bist du damit in Kontakt geraten? Was war so deine Historie zum Thema Gendern?
Genau. Ja, ich habe 2018 mit meinem Bachelorstudium angefangen, und dort hieß es schon in der Einführungswoche von den Mentoren, das sind quasi Menschen aus dem älteren Semester, die einem so ein bisschen beibringen, wie der Uni-Alltag funktioniert. Von diesen Mentoren hat man in einem sehr deutlichen Ton gesagt bekommen, dass man hier in der Soziologie gendert, dass sich das hier so gehört. Ich habe mir angeschaut, wie das funktioniert, und habe das dann auch grob versucht auch zu reproduzieren. Ich habe dann aber auch im Laufe des Bachelorstudiums auch vor allen Dingen von auch Mitstudierenden halt einen sehr großen Druck verspürt, dass halt auch wirklich gegendert werden soll. Also nicht nur in der Schrift, also nicht nur in Hausarbeiten, sondern auch während der Seminar, während den Seminardiskussionen. Und habe das dann irgendwie ein bisschen als sehr autoritär, als sehr belastend empfunden. Aber zugleich habe ich noch eine andere Belastung empfunden, nämlich, dass es mir zum einen sehr schwer fiel, meine Texte selbst zu gendern, weil mir die Regeln bei immer mehr Wörtern irgendwie immer schwieriger fallen. Zum Beispiel würde ich jetzt eine Hausarbeit über die Bauernproteste schreiben, ich würde das Wort gerne irgendwie gendern wollen, wüsste ich jetzt nicht, ob ich BauerInnen schreiben oder sprechen sollte oder BäuerInnen. Also wie da zum Beispiel mit den Umlaut umgegangen wird und so weiter und noch ganz viele andere Details. Und dann ist wieder auch, da fängt das schon auch ein bisschen an mit meinem autistischen Problem, dass ich sehr regelvernarrt bin. Und ich habe dann auch immer wieder nachgefragt, wie soll ich das jetzt schreiben? Ich war auch auf so Seiten wie geschickt gendern, um dort Ratschläge zu bekommen, wie ich jetzt die einzelnen Worte zu gendern habe. Und das fiel mir halt immer schwieriger. Und ich bin halt einfach ein Perfektionist. Ich wollte wirklich einfach perfekt gendern. Und das fiel mir halt aber immer schwieriger. Und die Antworten, die man mir gegeben haben, waren für mich halt auch immer skurriler dann halt auch. Und zum anderen habe ich dann aber auch gemerkt, haben jetzt vorhin so ein bisschen vergessen, neben meinem Autismus habe ich halt eben auch eine Dyslexie, eine leichte Form davon, also das kann man umgangssprachlich, das ist eine Lese-Rechtschreibschwäche. Und ich bin sehr darauf angewiesen, dass wenn ich gerade Texte schreibe, dass ich ja diese Autokorrektur halt habe. Und ich glaube, jeder, der mal in Word oder so ein Wort gegendert geschrieben hat, wird feststellen, dass die Autokorrektur mit dem Gendern nicht zurechtkommt. Also wir sprechen hier übrigens gerade immer mit dem Gendern mit Sonderzeichen, also mit einem Stern, mit einem Doppelpunkt oder sonst wie. Und das war halt für mich halt auch sehr schwierig. Bei der Soziologie habe ich natürlich zum Teil sehr komplizierte Begriffe verwendet. Ich habe versucht, mich eloquent auszudrücken. Und da war es dann schon für mich sehr wichtig, dass ich diese Begriffe halt auch richtig schreibe, weil es gibt natürlich auch Punktabzug, wenn man Rechtschreibfehler macht. Finde ich eigentlich an sich auch in Ordnung so. Ist dann halt für mich aber halt als Mensch mit Dyslexie halt eben doch nochmal besonders anspruchsvoll gewesen. Erst recht, wenn ich halt auch noch geschlechtergerecht schreiben möchte. Gut, und das andere, was ich dann auch dann festgestellt habe, ist auch das Lesen. Dass wenn ich gegenderte Texte lese, entweder meine eigenen, die von Kommilitonen, viele, also Studis, mit denen ich mich gut verstanden habe, die wussten, dass ich halt einfach sehr gute Leistungen im Studium hatte und haben mir deswegen oft ihre Texte anvertraut, damit ich dann nochmal drüber lese, um inhaltliche Korrektur zu machen und Argumentationsketten zu überprüfen. Und auch da fiel mir das schwer, aber halt auch bei Pflichttexten, die ich lesen musste. Ich, im Soziologiestudium muss man ja teilweise über 200 Seiten pro Woche lesen. Und wenn da ein, zwei Texte dabei waren, die gut gespickt waren mit Sternchen oder sonst wie, dann fiel mir das sehr schwer, das zu lesen. Also das hat dann halt auch ähnlich so eigentlich auch einen autistischen Overload auch oft ausgelöst, dass ich dann das Lesen abbrechen musste, dass ich mich dann erstmal ein, zwei Stunden hinlegen musste. Und wenn das halt oft vorgekommen ist, habe ich das auch irgendwann nicht mehr geschafft, meine Pflichtlektüre richtig zu lesen und hatte dann dadurch halt im Folgeseminar dann halt auch Nachteile, weil ich nicht mehr so gut mitreden konnte.
Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen rein, weil wahrscheinlich ich kann mir vorstellen, dass das jetzt so ein Punkt ist, der bei vielen vielleicht so ein Gefühl auslöst, so, ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Nur weil da ein paar Sternchen und ein bisschen innen und BäuerInnen und so steht, deswegen bist du so fertig oder so. Also wäre jetzt, kann ich mir gut vorstellen, dass das bei manchen ausgelöst ist. Vielleicht musst du einfach nochmal erklären, was genau passiert da, und letztlich am Ende können wir jetzt einfach nur sagen, du erzählst uns das, wir können das, ja, wir können es ja, wenn du das so empfindest, du das so hast, dann ist das eben so, ne?
Ja, um da grundsätzlich auch nochmal ein bisschen dafür ein Gefühl zu bekommen, wie empfindlich Autisten sein können. Es gibt Autisten, die keine Socken tragen können, weil ihnen die Naht wehtut. Okay. Also wir reden da, also das Autisten, auch noch wichtig zu sagen, können sehr unterschiedliche Profile haben in dem, was sie können, was sie nicht können, wo drin sie empfindlich sind, wo drin sie eher unterempfindlich sind und so weiter. Deswegen auch das, was ich jetzt sage, soll nicht heißen, dass alle Autisten das gleiche Problem haben. Es gibt, ich kenne viele Autisten, die auch sehr gerne gendern, so, die damit überhaupt kein Problem haben. Auf der anderen Seite kenne ich aber eben auch viele Autisten, die damit ein großes Problem haben. Aber wo ist das Problem? Also ich habe schon damals in der Grundschule beziehungsweise in der Realschule schon festgestellt, dass ich schon immer Probleme habe, Texte zu lesen, die für mich nicht in Anführungszeichen sauber waren, wo es Textstörungen gab. Man kennt das ja vielleicht von der Schule, dass man oft irgendwie Arbeitsblätter ausgeteilt bekommen hat, die ja eine sehr schlechte Druckqualität hatten, wo dann überall so schwarze Pünktchen oder Striche waren. Das waren für mich Texte, die für mich unheimlich schwer zu lesen waren. Oder auch ein anderes Problem in der Uni, was jetzt auch überhaupt gar nichts mit dem Gendern zu tun hat, ist, wenn ich Bücher lese, die sehr dünne Seiten haben und die Lichtverhältnisse so sind, dass ich die Buchstaben auf der anderen Seite des Blattes durchsehen konnte. Das hat mich so irritiert und abgelenkt, dass ich dem Text nicht mehr folgen konnte. Und ich dann quasi immer hin und her springe zwischen den Symbol und den Symbol und ich dann halt, also der Kopf dann halt irgendwann halt einfach wirklich einfach überlastet ist.
Ja, ich glaube, also zwei Sachen, die du hier angesprochen hast, finde ich sehr wichtig und sehr gut. Also erstens, auch hier klar zu machen, du sprichst in erster Linie jetzt von dir, wie das bei dir ist und du maßt dir nicht an zu sagen, das ist bei allen Autisten so oder man spricht für all, auf gar keinen Fall. Das ist ja auch was ich häufig in meiner Sendung ja auch versuche klar zu machen. Selbst wenn man für eine Minderheit einsteht, oder für irgendeine Gruppe einsteht, man darf nie den Fehler machen und zu sagen, so, das ist jetzt der Standpunkt und der gilt für die alle, ne? Sondern man macht einen Fall auf und sagt, hier, es gibt Menschen da, die sehen das so und so oder die haben dieses Problem. Das andere ist, ich glaube, vielleicht, also du hast ja jetzt noch ein paar andere Beispiele gebracht, wie mit den durchschimmernden Buchstaben und so weiter. Und ich glaube, vielleicht kann man sich dann auch vorstellen, wie das eben ist, selbst wenn man jetzt bei sich selber denkt, ach, ich kann so einen Text lesen. Ich muss von meiner Seite aus gestehen, ich kann auch hier das wieder sehr gut nachempfinden. Ich kriege einen stark gegenderten Text. Ich hatte ja letzte Woche dieses Beispiel mit dem Spotify-Text. Ich kann das hinbekommen, ne? Also das zu lesen und auch den Inhalt sozusagen da rauszuziehen. Aber ich spüre bei mir auch, und ich bin ja noch, ich habe ja nicht gar nicht mal so dieses krasse Problem wie du, aber ich spüre, wie es mir zusätzliche Ressourcen abverlangt. Also ich muss zusätzliche Energie aufbringen, um sozusagen, ich muss dann so gucken, okay, hier fängt das Gendern an, jetzt muss ich das überspringen. Und wenn man sich jetzt einfach auch hier wieder vorstellt, drehen wir diese Amplitude ein Stück weiter und ich wäre einfach nicht mehr in der Lage, das zu lesen.
Ja. Also das löst dann auch, also ich merke dann auch beim Lesen, dass ich Augenschmerzen bekomme, weil halt mein Auge sehr unruhig wird, weil mein Auge halt immer hin und her springt. Ich versuche dann auch, du hattest ja mal vor einigen Videos ja diesen einen Comedian Moritz irgendwie zitiert, der ja gesagt hat, ja, dann überliest halt einfach diese Endung. Und das versuche ich ja teilweise auch, nur dieses Überlesen ist halt bei mir kognitiv extrem anstrengend. Mhm. Und das ist halt eben auch das auch nochmal, um auch ein bisschen auf das Thema Autismus und auch allgemein Neurodiversität auch einzugehen. Wir alle Menschen Menschen funktionieren nicht gleich im Kopf. So, und da gibt es halt größere und kleinere Unterschiede. Und wir haben eben auch unterschiedlich gute Filterfunktionen in der Wahrnehmung. Gerade bei Autisten ist diese Filterfunktion in aller Regel gestört. Ähnlich auch wie bei Menschen mit ADS beziehungsweise ADHS. Die haben damit zum Teil übrigens auch Probleme. Das ist, finde ich schon, muss ich jetzt leider so ein bisschen die Sprache von Moritz so ein bisschen übernehmen. Es ist schon eine sehr privilegierte Sicht zu sagen, dann überlegst du es halt einfach. Also das ist, würde ich sogar fast sagen, um in dieser Rhetorik zu bleiben, das ist eigentlich ableistisch, das sozusagen. Beziehungsweise ist schon, wenn ich auch da das noch weiter überspitzen möchte, auch rassistisch, weil Menschen mit Migrationshintergrund, die halt auch aus einem ganz anderen Sprachsystem kommen, wo du hast ja auch türkische Abstimmung, Abstammung. Und ich glaube, in der Türkei gibt es ja zum Beispiel keine grammatikalischen Geschlechter. Nein. Da allein in ein Sprachsystem hineinzukommen, wo es grammatikalische Geschlechter gibt, und dann das auch noch so zu differenzieren, dann mit Sonderzeichen und so weiter, das ist halt eben nicht für alle so einfach wie für so einen privilegierten Moritz, für den Comedian. Also da kann ich den Spieß auch sehr schnell umdrehen mit dem Privilegiertsein.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich finde, das sieht man auch sehr gut, wenn Menschen versuchen, später die deutsche Sprache zu erlernen, also es nicht als Muttersprache haben, dann kannst du super sicher sein, eins bekommen sie nicht hin, der, die, das richtig zu verwenden. Also selbst wenn sie es sehr gut lernen, du wirst jeden überführen können dadurch, dass du redest eine halbe Stunde mit einem und du merkst, ach, da hat er wieder der, die, das irgendwie vertauscht. Dann weißt du ganz genau, ist kein Muttersprachler. So kompliziert ist das.
Und das ist wirklich, ich meine, meine beste Freundin in der Uni war eine gebürtige Afghanin, die mit 16, 17 nach Deutschland kam, die sonst auch noch eine lange Zeit in der Ukraine aufgewachsen ist, die hatte sich ganz oft in Seminaren nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil sie Angst hat, dass ihr Deutsch nicht gut genug war. Ich fand ihr Deutsch immer total gut ausreichend und habe sie auch immer wieder auch ermutigt, auch sich zu bedienen und auch dann auch noch diese zusätzliche Hürde dann auch noch gendern zu müssen, weil dann habe ich mittlerweile auch im Nachhinein auch ein schlechtes Gewissen, weil ich habe auch ihre Texte auch oft überarbeitet bzw. überlesen und geschaut, wo sind Fehler drin. Und ich habe sie auch dazu in Anführungszeichen ermutigt zu gendern. Und ich glaube, meine Ermutigung war damals auch, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das auch mit einem gewissen Druck wahrgenommen hat. Von wegen, du musst schon gendern. Wir sind hier in der Soziologie und wir sind hier in einem feministischen Seminar. Das gehört sich schon so. Und das war dann für sie, die sowieso schon sehr starke Selbstzweifel hat mit der deutschen Sprache, dann auch nochmal eine Mehrbelastung, dass irgendwie ihr bester Freund an der Uni irgendwie ihr das auch noch aufbürdet. Wo ich doch jetzt im Nachhinein noch ein schlechtes Gewissen habe, dass ich auch zu den Menschen gehört habe, die anderen da auch ein bisschen Druck gemacht haben, weil ich ja, obwohl ich ja selbst auch in der Zeit selbst ja auch so ein bisschen auch das Opfer davon war, weil es mir ja auch damit nicht gut ging, aber trotzdem habe ich quasi auch weiter nach unten getreten, würde ich so sagen. Also wirklich, ich will mich ja auch wirklich nicht irgendwie als Heiligen hinstellen, sondern eher so ein bisschen auch aus meinen Fehlern von damals auch lernen.
Ja, also ich meine, auch da, man entwickelt sich auch irgendwie immer weiter. Also man hört Dinge, man übernimmt das, man ist vielleicht zunächst überzeugt, dann bekommt man neue Informationen und ändert dann auch so seine Meinung. Bei dir war es ja jetzt so, wir haben es mitbekommen, aufgrund von eigener Betroffenheit und auch, dass du die Regeln nicht ganz verstanden hast, bist du ja dann irgendwie dahin zu dem Ergebnis gekommen, also so ganz lässt sich dieses Gendern mit jetzt auch meinem Autismus nicht ganz verbinden. Und dann hast du ja auch angefangen zu überlegen, okay, vielleicht könnte man das ja auch mal kritisieren. Und wie würdest du beschreiben, ist das so angekommen? Hast du da Erfahrungen gemacht?
Genau, ich habe schon während des Bachelors immer wieder auch Kommilitonen nachgefragt, wie das mit den Gendern jetzt genau funktioniert. Und da habe ich schon allein durch die Nachfrage, also ich habe wirklich einfach ernsthaft nachgefragt, wie gender ich das jetzt, weil ich es einfach nicht wusste, weil ich da einfach auch sehr pedantisch und perfektionistisch bin. Und da habe ich schon gemerkt, dass man sehr genervt reagiert hat, weil sie vielleicht vermutet haben, dass ich mich darüber lustig machen möchte. Aber es war einfach nur eine ernste Frage. Ich verstehe das nicht, bitte erklär mir das nochmal. Irgendwann habe ich halt auch für mich, also ich habe ja, als ich gemerkt habe, dass ich mit den Gendern Probleme habe, habe ich zuerst stark an mir selbst gezweifelt, dass ich gedacht habe, bin ich jetzt irgendwie auch so ein rechter Idiot, der irgendwie aus einer politischen Überzeugung her einfach das Gendern doof findet und deswegen sich jetzt hier einfach nur anstellt und habe das am Anfang gar nicht so sehr mit meinem Autismus in Verbindung gebracht. Das kam erst deutlich später, erst 22. Also ich habe so um die 4 Jahre echt sehr an mir selbst gezweifelt und schon echt auch in meiner politischen Haltung halt auch gezweifelt, weil ich bin ja selbst queer. Ich habe viele queere Freunde, egal ob das die sexuelle Orientierung ist oder die Geschlechtsidentität, und habe da echt an mir gezweifelt, was eigentlich mit mir nicht stimmt, bis ich dann halt auch über andere Autisten dann da so ein bisschen den Weg dahin gefunden habe und mittlerweile sehr sicher sein kann, dass es doch an meinem Autismus liegt, weil ich das halt auch in Verbindung bringe mit meinen Erfahrungen in der Schulzeit, wo es da nicht um Gender-Sterne ging, sondern um Druckfehler oder wie auch immer.
Genau.
Genau, und deswegen bin ich mir mittlerweile sehr sicher, dass das halt eben, ist das mal mit meiner politischen Haltung alles in Ordnung ist.
Gut, das sehen andere anders, aber
ja,
aber du bist in
der. Ich weiß das aber für mich und das ist
genau,
ja das Wichtigste.
Genau, ja, genau. Du bist
genau, mit und dir dann habe ich dann aber auch irgendwann auch leise, ganz sachte angefangen zu hinterfragen mit anderen, mit Kommilitonen von wegen, hey, kann es irgendwie sein, dass wir mit den Gendern hier irgendwie eine Barriere für manche Menschen schaffen und führt das nicht irgendwie so ein bisschen am Ziel vorbei, weil eigentlich wollen wir mit den Gendern ja inklusiv sein, aber auf der anderen Seite sind wir dann ja wieder exklusiv. Also das heißt, wir tauschen einfach nur eine Gruppe gegen die andere halt aus. Und das wird, also ich werde generell dann gerne nicht ernst genommen mit meinem Problem. Also die glauben mir halt einfach nicht, dass ich diese Probleme habe, weil vielleicht einfach auch das Thema Autismus und Neurodivergenz halt einfach noch zu unbekannt ist. Mhm. Aber auch zum anderen halt auch, weil die halt eben das Gendern kritisieren, sind halt rechts. Das ist halt einfach so. Also, ne? Also in dieser Denke.
Ja, ja. Das ist ja das Dilemma, das ist ja auch der Aufhänger der letzten Sendung gewesen, mit Felix, dem Schülersprecher, der ja das selber erfahren hat. Also er hatte Kritik daran oder hat zumindest einen Brief geschrieben und dann kam relativ schnell eigentlich ein Framing, so ja, wo stehst du denn politisch? Und ist das klingt aber irgendwie nach AfD und so. Und das ist halt etwas, das
passiert sehr schnell.
Das passiert schnell und ich will das jetzt auch nicht wieder, ich will es auch nicht überdramatisieren, aber ich möchte schon auch sagen, das ist etwas, das finde ich eigentlich nicht in Ordnung und ich finde auch, dass denjenigen, die das mitbekommen, die das selber bemerken, wie jetzt oder selber erfahren, dass die auch sagen können, nee, hör mal zu, ist nicht in Ordnung.
Also ja, was heißt überdramatisieren? Also ich, dadurch, dass ich ja selbst in diesen linken Kreisen unterwegs bin, kenne ich ja durchaus die Rhetorik und ich nutze sie auch sehr gerne. Ich würde jetzt im Nachhinein, wo ich mich da jetzt auch ein bisschen auch gesättigt, also wie soll ich das sagen, also wo ich das jetzt etwas nüchterner betrachten kann, würde ich meinen Mitstudenten tatsächlich Gaslighting unterstellen, weil sie meine Betroffenheit erstens nicht ernst genommen haben und mich, also die Schultern bei mir gesucht haben und das würde ja in deren Welt ja eigentlich als Gaslighting verstanden werden.
Kurz zur Erklärung, also Gaslighting, das ist so ein bisschen, du gibst dem Gegenüber das Gefühl, bist nicht ganz dicht oder du irgendwas stimmt doch mit dir nicht, anstatt das Problem ernst zu nehmen, tut man so ein bisschen, du bist ein bisschen verrückt, kannst du nicht mal irgendwie einen gegenderten Text lesen. Das ist eigentlich ziemlich unverschämt, sowas zu machen.
Genau, also jetzt im Nachhinein, ich weiß, ich benutze jetzt hier gerade harte Worte und Vorwürfe, ich mache das aber auch bewusst, um auch hier gerade mal auch ein bisschen die Rhetorik der anderen Position auch zu spiegeln. Also ich würde, wenn jetzt irgendwie jemand von denen auf mich zukommt, würde ich das jetzt so nicht sagen. Ich wäre da sehr konstruktiv, würde ich mit denen sehr konstruktiv in ein Gespräch gehen. Ich möchte halt einfach gerade hier auch mal ein bisschen auch diese Sprache spiegeln, die hier stattfinden. Kann sie auch durchaus zurückwerfen. Also
genau, und ich glaube, man muss ja auch immer klar machen, das ist vielleicht auch bei meiner Sendung vielleicht manchmal auch missverstanden. Also wenn du ein Thema aufmachst und du willst einen Punkt machen, und dann bedienst du dich vielleicht auch mal einem kräftigen Slogan, einem kräftigen Ausdruck und so weiter. In einem direkten Gespräch, in einem konstruktiven Miteinander würde man natürlich dann immer wieder auch nachfeilen. Also dann startet man vielleicht mit einer provokanten Aussage, dann sagt der andere was und im Idealfall eskaliert das nicht, sondern man kommt sich sukzessive ja näher. Ne? Also das muss man ja ein bisschen unterscheiden.
Genau, das ist jetzt vielleicht eine Herangehensweise. Ich würde tatsächlich noch nicht mal mit einer provokanten Aussage im Vier-Augen-Gespräch anfangen, sondern tatsächlich mich sehr sachte herantasten. Das war ja auch das, wie ich ja auch in der Uni auch das erste Mal so meine Kritik am Gendern ausgeübt habe. Da habe ich ja auch nicht irgendwie provokant gesagt, Gendern ist scheiße, das versteht ja keiner, sondern ich habe ganz vorsichtig nachgefragt, hey, ich habe den Eindruck, dass ich das wirklich nicht lesen kann und dass das bei mir zu starken Erschöpfungszuständen führt und dass ich deswegen meine Pflichtlektüre nicht lesen kann. So, also ich habe das wirklich, ich habe das in überhaupt keinen angreifenden Ton gesagt oder das Gendern an sich kritisiert, sondern einfach nur meine Erfahrungen geteilt. Und die wurde mir halt von vorne weg halt einfach abgesprochen, bis hin dann, ja, das Typische, was man halt so kennt, die Nazi-Keule wurde rausgepackt. Später wurde ich auch als Fascho bezeichnet, was halt witzig ist, weil auf der einen Seite habe ich mich in der Uni dafür eingesetzt, dass endlich Unisex-Toiletten eingeführt werden. Auf der anderen Seite
was bin ich... Was Faschos ja eben so tun, ne?
Ja, was halt Faschos so machen so und habe mich für mehr Barrierenabbau in anderen Bereichen irgendwie eingesetzt. Und auf der anderen Seite bin ich transfeindlich und ein Fascho. Also das ist halt, also ich finde es halt, also die Faschos freuen sich darüber, wenn man halt damit inflationär umgeht.
Aber du hast es ja eben auch angesprochen und da habe ich mich auch so wiedergefunden. Dieses starke Bedürfnis nach Gerechtigkeit beziehungsweise Ungerechtigkeit, unterstelle ich dir jetzt einfach mal, triggert dich, oder? Das ist schwer zu ertragen. So.
Und schon seit der Grundschule?
Absolut. Das ist bei mir ganz genauso. Also wenn irgendwie was ungerecht, wenn ich Ungerechtigkeit mitbekommen habe und vor allem auch, das war auch in der Schulzeit so, wenn ich gemerkt habe, Lehrer nutzen ihre Autorität, um jetzt gerade irgendwas durchzudrücken. Und das ist aber gerade in diesem Fall tatsächlich ungerecht. Das hat mich richtig geärgert. Ja. Das hat mich getriggert. Und jetzt nochmal zu diesem Vorwurf, deswegen das, glaube ich, auch so, ja, man kann schon fast sagen, schmerzt, wenn jemand dann diese Nazi-Keule aus den eigenen Reihen schwingt, weil es fühlt sich so ungerecht an und man fühlt sich auch so ein bisschen machtlos in der Situation. Man denkt so, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Ja. Ich möchte das äußern, ich möchte meine Kritik dazu sagen und das Einzige, was dir einfällt, ist jetzt irgendwie das. Also mittlerweile muss ich sagen, ich kann jetzt echt nur noch drüber lachen und lass es nicht mehr an mich rankommen, aber es fühlt sich ungerecht an, dass es bleibt.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich im Moment Ungerechtigkeit empfinde, aber ich glaube, die Machtlosigkeit ist sehr stark, weil auf der einen Seite ist auch wieder da auch mein Problem, ich suche ja auch dann immer sehr gerne die Schuld bei mir, dass ich dann einfach bei meinem Gegenüber die emotionale Seite nicht nachvollziehen kann und nur auf der logischen Seite dann versuche, oder nur auf der logischen Seite es verstehen kann und auf der logischen Seite ist dort leider nichts zu verstehen, weil es einfach absurd ist, jemanden, der eine Behinderung hat, nachweisbar, ich habe alle Dokumente, man kann das auch sicherlich auch über einen neurologischen Test auch nachweisen, das hat wirklich irgendwie in meinem Kopf viel los ist, wenn ich gegenderte Texte lese, dass ich dann aber die emotionale Seite gegenüber nicht verstehe. Ich habe mittlerweile einfach die Vermutung, dass ich damit den Menschen, die sehr stark vom Gendern überzeugt sind, Angst mache, weil sie die Befürchtung haben, dass sie doch jahrelang oder wie auch immer sie da schon lange für das Gendern sind, plötzlich feststellen müssen, auch stimmt, das ist ja doch nicht so perfekt, wie wir es jetzt eigentlich die ganze Zeit hochgelobt haben. Und das macht halt Angst, weil man dann theoretisch ein Stück weit zurückrudern muss. Und da habe ich aktuell den Eindruck, dass das in unserer Gesellschaft kaum mehr möglich ist, zurückzurudern. Dass man feststellen muss, oh, da sind wir einfach jetzt mal ein paar Metern in die falsche Richtung gelaufen. Dann müssen wir jetzt irgendwie nochmal zurück und nochmal überlegen, wie wir das jetzt nochmal richtig angehen. Und das ist ja auch das, worüber wir auch heute auch noch reden wollen. Wie können wir das ganze Thema irgendwie nochmal
Genau. Also irgendwie nicht nur meckern und motzen, sondern dann nochmal überlegen, okay, dann gehen wir ein paar Schritte zurück. Da kommen wir gleich drauf. Aber ich würde gerne einmal noch auf dieses, was du gerade gesagt hast, das finde ich unglaublich wichtig. Dieses, wenn man bemerkt, okay, vielleicht war das nicht so ganz richtig, oder wir sind vielleicht zu schnell losgerannt. Das war auch ja, letzte Woche hatte ich den Clip von dem Korrektivjournalisten drin, der ja im Prinzip genau das gesagt hat. Der gesagt hat, vielleicht waren wir, und er sagt das vielleicht, aber eigentlich meint er bestimmt, bestimmt waren wir in manchen Themen zu schnell. Ja, sind zu schnell nach vorne gerannt und haben sofort gesagt, okay, wer diese Lösung nicht mitgeht, der muss ja automatisch von dem gegenüberliegenden Pol irgendwie sein. Und ja, ich denke auch, dass die einzige Lösung dabei ist, einfach sich selber nochmal klar zu machen, wir sind alles Menschen, wir sind fehlbar, wir machen Fehler, wir sind auch manchmal von den falschen Sachen überzeugt und dann kann man das nach einer gewissen Zeit feststellen und dann kann man auch sagen, okay, wir gehen mal einen Schritt zurück, denken nochmal neu drüber nach, versuchen vielleicht eine bessere Lösung zu finden. Und ich bin dann auch kein Fan davon, ewig in der Vergangenheit rumzukramen und immer noch zu sagen, ja, aber 2006 hat er noch das gesagt und so. Ja, meine Güte, das ist 2006 und jetzt gucken wir mal, was wir heute für Erkenntnisse haben und was wir besser machen können. Nur
da würde ich jetzt auch gerade nochmal einhaken und ein bisschen differenzieren wollen und auch nämlich aufpassen, dass wir da nicht auch einen Fehler machen, den wir gerne irgendwie auch anderen gerne vorwerfen, nämlich dass wir gegenüber Fehlern tolerant sind. Ich würde es nämlich nicht als Fehler sehen, dass wir in der Gesellschaft irgendwie angefangen haben zu gendern. Wenn ich mich als Linken identifiziere, stehe ich natürlich auch für Progressivität und für gesellschaftlichen Wandel. Im engeren Wortsinn würde ich mich auch selbst deutlich als woke bezeichnen. Also ich habe mich gerade in der Hochschulpolitik sehr deutlich für Antidiskriminierung in allen Richtungen eingesetzt, halt eben speziell für Ableismus und für queere Themen, weil das halt einfach das ist, wo ich mich mit meiner Betroffenheit am besten auskenne und wo ich auch übrigens auch das Gefühl habe, darüber darf ich sprechen. Da habe ich über andere Themen eher Sorgen, dass ich darüber nicht so sprechen kann, weil ich davon nicht betroffen bin. Deswegen finde ich es wirklich gut eigentlich, dass wir gendern, weil gendern ist ja an sich erstmal geschlechtergerechte Sprache. Nur wir haben jetzt einfach festgestellt, es hat auch durchaus Nachteile. Und die sollten wir auch ansprechen und auch ansprechen dürfen, weil da das ist den Vorwurf, den ich mache, dass wir die Nachteile nicht ansprechen dürfen und dass wir dann überlegen, Richtung, also Stichwort These, Antithese, Synthese, das Gendern 1.0, so nenne ich es ja auch gerne, uns anschauen, die Kritik nehmen, das ist die Antithese, und dann daraus ein Gendern 2.0 bilden, was die Kritik quasi ernst nimmt und berücksichtigt und wir dann eine neue geschlechtergerechte Sprache haben, die nicht mehr die Nachteile hat, wie das, was wir aktuell haben. Da frage ich mich wirklich, wo die Progressivität angefangen hat, stehen zu bleiben und irgendwann rückwärts zu fahren. Das ist nämlich das, was ich, also wirklich, ich möchte den Leuten, die gerne gendern, die sich für Gerechtigkeit in der Sprache irgendwie einsetzen, dem möchte ich nicht vorwerfen, dass das falsch war, sondern nur, dass sie gegenüber der Kritik sich verschließen. Das ist der Vorwurf.
Ich glaube, woher das kommt, das hat, also das ist jetzt meine These, ne? Ich glaube, dass das viel mit Social Media, mit Lagerbildung, mit Spaltung zu tun hat, dass wir eben Themen sehr stark dann gar nicht mehr in die Themen reinschauen, sondern eben gucken, wer bedient welche Themen und wir uns davon sehr stark leiten lassen. Also dass das...
gut, das ist so gut wie kein Social Media nutze. Ist wirklich so, ich hab das meiste nicht.
Naja, okay, aber du siehst ja, also das also in der Uni findet das statt, aber ich verfolge viel. Ich verfolge, wie Diskussionen, wenn man sie so nennen möchte, auf Twitter, auf Instagram und so weiter, unter YouTube-Videos, wie das stattfindet. Und du kannst wirklich zuschauen, wie bei egal eigentlich welches Thema du anfasst, dass sich so wirklich so in zwei Cluster bildet und die so auseinanderdriften.
Ja. Und ich glaube, dass da tatsächlich Social Media einen starken Einfluss drauf hat, weil ich kenne halt eben auch die Leute, also in Anführungszeichen Wolke-Leute, auch im echten Leben. Ich will gar nicht wissen, wie die in Social Media unterwegs sind. Ich habe schon den Eindruck, dass die im echten Leben gesitteter sind. Ich habe auch fast die Angst, dass viele Menschen irgendwie ein schlechtes Bild von der queeren Community haben, weil sie irgendwie nur diese Vertreter in Social Media kennen. Und ich kenne so meinen Freundeskreis, aber auch die, mit denen ich mich vielleicht auch nicht so gut verstehe, aber trotzdem, die sind alle ganz weit davon entfernt, wie dieses komische Zerrbild im Internet entsteht. Also mein Friseur ist zum Beispiel homosexuell und so. Also das sind, die haben nichts damit zu tun, wie es im Internet halt dargestellt wird. Und da will ich auch nochmal auf ein altes Video von dir da zurückgreifen, wo du ja auch dazu aufgerufen hast, sich wieder mehr in Vereinen und so weiter zu begegnen. Und das kann ich nur voll unterstützen, weil wenn man einfach mal diese Menschen, die meinetwegen jetzt sagen, ich bin irgendwie non-binär oder ich bin autistisch oder ich bin homosexuell oder wie auch immer. Wenn man die im echten Leben mal kennenlernt, wird man schnell feststellen, das sind nicht die, wie es mir in Social Media irgendwie vorgestellt wird.
Ja, ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Also dieser, wenn du irgend so ein Zerrbild im Internet die ganze Zeit vor Augen geführt bekommst und du machst diesen Realitätscheck nicht, dann wird's gefährlich, weil ne, das kannst du in alle Richtungen sehen. Also das wird gefährlich beim Thema Ausländerfeindlichkeit, das wird gefährlich beim Thema Queerfeindlichkeit und so weiter. Du musst ab und zu, ich hatte ja auch mal eine Sendung, da war ich bei einer Travestie-Show und da hast du natürlich auch ganz viele queere Leute und ich habe mir das einfach mal angeschaut und danach mit den Künstlern auch mal, so jetzt nicht ins Gespräch, aber man hat mal sich zusammen ablichten lassen und so, ne? Und du merkst dann irgendwie alle ziemlich entspannt und gut drauf, ne? Und das spiegelt überhaupt nicht das wider, was bei Social Media in der Kommentarspalte abgeht. Also das ist so irgendwie das Kriegsgebiet und irgendwie die ganze Bevölkerung befindet sich aber gar nicht im Krieg. Also,
genau, also da wirklich einfach auch nochmal auch ein Appell, zu mehr Medienkompetenz, dass man halt das Bild, was man in den Medien halt sieht, doch ein sehr anderes Bild sein kann, wie es tatsächlich in der Realität halt eben ist, bei allen Gruppen.
Ja, genau. Ja. So, jetzt wollen wir zum Abschluss aber noch überlegen, also ne, wir haben ja gesagt, konstruktiv enden irgendwie, wir haben festgestellt, dass Sternchen oder Doppelpunkt innen, das ist es irgendwie nicht. Gleichzeitig wollen wir aber die Idee dahinter ja nicht völlig verteufeln, sondern sehen das ja durchaus als einen guten, interessanten Ansatz. So bin ich ja am Anfang auch dazu übergegangen, dass ich mir das Thema mal angeguckt habe, weil ich natürlich nicht verschlossen bin, was das anbelangt. Und willst du einfach mal erklären, wie du das siehst oder was du für eine Lösung vorschlagen würdest?
Ja, gerne. Also ich bin halt wirklich einige Schritte nochmal zurückgegangen, was das Gendern angeht, habe mir auch die Historie angeschaut, bin zurück in die 70er Jahre gegangen. Alicia Chow hat das ja, glaube ich, in ihrem früheren Gender-Video auch mal gemacht und habe mir angeschaut, okay, was will das Gendern überhaupt? Es will auf der einen Seite, dass Geschlecht sichtbarer wird, auf der anderen Seite will es aber auch, dass das Geschlecht nicht mehr so in den Vordergrund rückt. Da sind irgendwie so zwei sehr gegensätzliche Ziele hervorgekommen. Also, ne, deswegen kennen wir auch mal dieses Partizip-Gendern, also dass ich statt Studenten Studierende sage, da soll ja das Geschlecht eigentlich eher negiert werden. Oder man benutzt diese Stolperstein-Methode, die ja immer mit diesem Sonderzeichen funktioniert, dass ich StudentInnen sage, mit dem Stern oder was auch immer. Mhm. Und das habe ich dann auch mir überlegt, woher kommt das, und habe dann festgestellt, ja, das kommt sehr wahrscheinlich aus einfach sehr unterschiedlichen Richtungen des Feminismus. Es gibt halt einmal den Differenzfeminismus, der halt eben sehr stark möchte, dass die Geschlechter getrennt voneinander halt sichtbar sind. Und dann gibt es den diskurstheoretischen Feminismus rund um Judith Butler, die eher sagen, nee, das Geschlecht soll eigentlich gar nicht erst erzeugt werden. Und das ist einfach, ist eigentlich nicht gewollt. Mhm. Und dann habe ich mich halt auch mit der deutschen Sprache auseinandergesetzt, wie funktioniert überhaupt in der deutschen Sprache Geschlecht, dass es da einmal das grammatikalische Geschlecht gibt und den Sexus. Und habe dann festgestellt, ja, Moment mal, das mit dem Sexus, da haben die Deutschen irgendwann mal aufgehört, an ihrer Sprache zu arbeiten. Nämlich hat man halt irgendwann mal vor Ewigkeiten nur weibliche Movierungen eingeführt, also diese Endungen, die ein Wort weiblich macht, also dass ich halt eben statt Leser, Leserinnen sage. Und habe dann mir dann überlegt, aber wieso gibt es denn nur Movierungen, also wieso gibt es Movierungen denn nur für Frauen und wieso nicht auch für Männer? Und dann auch, wieso nicht auch für non-binäre Personen?
Kurzer Einschnitt, also jetzt würden ja, sag ich mal, Menschen, die vom Patriarchat überzeugt sind, sagen, ja, weil der Leser, das ist schon, also die Grundform ist schon männlich, deswegen brauchten wir noch die weibliche Form. Das würden die doch, glaube ich, dann sagen, oder?
Ja, da wüsste ich aber nicht, wie sie darauf kommen. Also der Leser ist natürlich grammatikalisch männlich, aber vom Sexus halt nicht. Und es geht ja, wenn wir über Gender reden, also über Geschlechter, ob man männlich, weiblich, non-binär, wie auch immer ist, reden wir ja nicht über den Genus, sondern über den Sexus. Und beim Sexus gibt es in der deutschen Sprache halt einfach nur ein Geschlecht, und das ist das Weibliche.
Interessant,
Und das Grundwort ist an sich universell. Das gilt für alle. Also es gibt ja zum Beispiel auch für den Begriff Person oder Mensch ja auch keine gegenderte Form, weil wir das ja als universell ja auch anerkennen. Also ich hoffe mal, dass niemand MenschIn oder Person eher sagt, weil wir da ja irgendwie anerkennen, dass das ja irgendwie universell gilt. Und das
also da haben wir das, da haben wir das verstanden. Ne?
Da haben wir das komischerweise verstanden.
Ja, die Person und keiner käme auf die Idee zu sagen, der Personär und auch der Mensch. Und keiner sagt die MenschIn, sondern da ist irgendwie klar, ach nee, Mensch, das ist für alle. Nur bei den ganzen Begriffen, also vor allem natürlich auch so jetzt Berufsbezeichnungen oder so, dann irgendwie, keine Ahnung, der Bäcker, da ist dann irgendwie, auf einmal das, die Behauptung im Raum, wie siehst du, das ist nur der Mann.
Aber auch da auch nicht unbedingt. Also auch ein Begriff, der mich im Studium bei einer Hausarbeit auch fertig gemacht hat, ist das Wort die Wache. Wie gender ich jetzt die Wache? Weil jetzt mach mal die Augen zu und ich sag dir, die Stadtwache. Was für ein Geschlecht hat die Person, die du gerade dir vorgestellt hast?
Die Stadtwache?
Ja.
In erster Linie habe ich jetzt irgendwie das Mittelalter im Kopf, aber.
Ja, und was, wie sieht die Person für dich aus? Mehr männlich, mehr weiblich?
Wie so ein Ritter.
Ja,
wahrscheinlich also eher männlich.
Eher männlich, ne? Obwohl aber das grammatikalisch weiblich ist. Komisch.
Ach, ja, stimmt.
Ne? So, und aber die also Wache. Muss ich jetzt irgendwie die WachInnen sagen? Ich weiß es halt nicht. Das waren halt so Sachen, die mich halt einfach auch in meinen autistischen, ich muss irgendwie alles logisch und streng halt fertig gemacht hat.
Ja.
Aber dann habe ich mich auch wirklich gefragt, wieso haben wir eigentlich bei der Entwicklung der deutschen Sprache aufgehört mit den Movierungen? Und dann ist mir auch wieder.
Ne, kurz erklären, was ist Movierung?
Movierungen sind, wie schon gesagt, diese Wortendungen, die einem Wort ein Geschlecht hinzufügen, also den Sexus. Also
also Bäcker und dann Bäckerin ist die Movierung in, IN am Ende.
Genau.
Das ist dann die Movierung, dass es weiblich wird.
Also in der deutschen Sprache gibt es nur ganz wenige Wörter, wo es auch männliche Movierungen gibt. Das ist dann sowas wie Witwer oder Hexer.
Mhm.
Da hat man halt noch ein R dahinter dran gehängt. Aber sonst gibt es das in aller Regel halt nur für Frauen. Und dann habe ich überlegt, wieso hat man da dann damit aufgehört? Und ne, ich komme ja aus den linken Kreisen, ich bin ja auch durchaus feministisch und habe dann festgestellt, ja, natürlich hört man damit auf, weil im Patriarchat geht man ja davon aus, dass der Mann das Universelle, der Primus ist, von dem sich alles ableitet. Auch da kann man meinetwegen nochmal auch ein Bild aus der Bibel herannehmen mit der Schöpfungsgeschichte. Die Frau wird aus der Rippe von einem Mann gebildet und so. Und so ist es ähnlich halt auch in der deutschen Sprache mit dem Geschlecht, dass halt quasi es den männlichen Stamm halt gibt, der ist halt einfach männlich und dann wird halt eben aus der Rippe dann, also mit diesen Innen, dann quasi die Frau gebildet. Und das ist ja eigentlich dann, also der Feminismus versucht ja immer eigentlich dagegen anzukämpfen, dass der Mann als der Primus gilt. Mhm. Und wie macht man das? Indem ich mir überlegt habe, dann geben wir den Männern halt auch eine eigene Movierung und stoßen ihn damit so, sozusagen vom Thron der deutschen Sprache runter, indem sie halt eben nicht mehr das Grundwort besetzen. Was eigentlich ein durchaus feministischer Akt hier auch ist, was eigentlich jeder Feminist unterschreiben könnte, dass die Grundform halt eben endlich universell gilt für alle Menschen, egal welches Geschlecht, Hautfarbe, wie auch immer. Und die Männer halt eben gleichwertig neben den Frauen eine Movierung haben. Und wenn wir das schon für die Männer machen und wir auch queerfeministisch unterwegs sind, machen wir das auch für Non-Binäre und geben denen halt auch eine Movierung.
Ja. Und dann wäre das also quasi, die Universalform wäre jetzt Bäcker. Dann haben wir die weibliche Form, das wäre Bäckerin. Wie würdest du die Movierung für männlich machen?
Um es halt einfach zu halten. Um es vielleicht auch für Menschen, die die Sprache erst noch lernen müssen, auch einfach zu halten oder auch für Menschen mit Behinderung und so weiter, habe ich gedacht, einfach AN.
Wie beim Mann.
Wie beim Mann, da kann man sich das gut einfach merken. Mann, ja,
also an. Bäckerin, Bäckeran wäre dann der männliche Bäcker und non-binär wäre dann?
ON für Non.
Ja, dann hast du Bäckeron.
Genau.
Und dann eigentlich ganz sauber.
Das wäre sehr sauber. Dass man einfach, wenn man ein bestimmtes Geschlecht halt ansprechen will, die entsprechende Movierung nimmt. Und wenn man alle Geschlechter ansprechen möchte, die Grundform benutzt. Genau.
Klingt für mich natürlich gut, aber ich bin ja auch ein großer Regel- und Logik-Fan. Mich musst du halt nicht überzeugen. Aber ich finde, das ist halt zumindest mal ein Ansatz, vor allem, weil was mich daran auch sehr freut, ist, dass die universelle Form die kürzeste ist. Und erst wenn wir spezifischer werden wollen, dann hängen wir Sachen dran. Also das hat auch so in meinem Kopf, ich bin immer ein sehr großer Fan von Effizienz, weißt du? Ich mag das, wenn man präzise formuliert. Und wenn ich alle anspreche, sage ich Bäcker, Frau, Bäckerin, Nonbinär, Bäckeron, Mann, Bäckeran. So, total easy.
Genau. Total easy. Das könnte man jetzt theoretisch auch, würde ich mich jetzt mit einem Pädagogen zusammensetzen, der an der Schule irgendwie unterrichtet, könnte man daraus, glaube ich, sehr einfach auf 1-2 DIN A4 Blättern so eine Art Handout erstellen, wo diese Regeln draufstehen. Und ich glaube, da würde ich auch den Felix aus dem letzten Video das ganz gut erklären können, sodass er auch sagt, ja, das ist auch mit der deutschen Grammatik auch irgendwie vereinbar, weil die Grundform bleibt ja bestehen und da kann man auch alle Fälle durchdeklinieren und so weiter. Also denke ich mal, ich weiß nicht, vielleicht will sich Felix auch dazu irgendwann nochmal äußern, ob er sich damit anfreunden kann, wie auch immer. Aber ich denke mir, es ist halt für mich, also es wäre zumindest für mich persönlich eine Lösung. Ich habe ja das Problem ja erstmal als ein persönliches Problem hier angegangen und für mich auch erstmal eine persönliche Lösung gefunden, wo ich sage, hey, ich möchte zum einen geschlechtersensibel oder geschlechtergerecht sprechen, ich möchte aber auch barrierearm sprechen. Und ist das denn jetzt überhaupt barrierearm? Mhm. Ist ja auch die Frage, ne? Ich habe das alte Gender, das Gender 1.0 ja als zu barrierereich empfunden. Und ich denke mir zumindest, das muss sich natürlich jetzt auch mit der Zeit auch erstmal, muss ja auch erstmal bewiesen werden. Aber ich denke mir dadurch, dass ich ja das System der Movierung nutze, was ja schon bereits bekannt ist und das einfach nur erweitere, glaube ich halt nicht, dass jetzt ein Leser ran oder Bäckerin oder Bäckeron jetzt mehr Barrieren aufbringt als Bäckerin. Ja. Ne? Also ich ändere, es ist von Sprachassistenten, also von Screenreadern wunderbar lesbar. Es kann in die Blindenschrift ganz einfach auch übernommen werden, weil es halt eben nur aus Buchstaben besteht, nicht aus Sonderzeichen. Und es ist halt auch, also auch da auch nochmal zum Thema auch Geschlechterinklusion. Ich fand das auch immer sehr eigenartig, dass nicht-binäre Menschen durch ein komisches Sonderzeichen eigentlich eher exotisiert werden. Weißt du, im alten Gender gehörte ja den Männern die Grundform, die Frauen hatten irgendwie ihre Endung, und aber die Non-Binären, die konnte man auch sprachlich nicht wirklich aussprechen. Das war immer nur so eine Pause. Und das fand ich eigentlich auch immer sehr ungerecht. Und dann kamen auch so komische Gebilden heraus, dass zum Teil mit Doppelpunkt gegendert wird, wo ich denke, ein Doppelpunkt, das ist ja ein binäres Zeichen. Und das soll jetzt nicht-binäre Menschen symbolisieren. Also da wollt ihr jetzt aber wirklich die Leute verarschen.
Ja, also man sieht, okay, also man stellt ja fest, also irgendjemand hat halt die Lösung jetzt vorgeschlagen, dann gut, ne? Man kann jetzt auch weitere Vorschläge diskutieren, auch Vorschläge bringen. Ich bin immer ein großer Fan davon, nicht nur kritisieren, sondern auch natürlich Vorschläge bringen, wie man es besser machen kann. Haben wir jetzt in dem Fall gerade gemacht. Ich würde gerne auf einen Aspekt noch eingehen, und zwar, wir haben ja viel darüber gesprochen, dass es eben nicht barrierefrei ist und man jetzt vor allem auf eine bestimmte Gruppe Rücksicht nimmt oder beziehungsweise auf Queere, und also aus der Begründung macht man es ja, gendert mit Sternchen, verdrängt aber so ein bisschen eben die Barrierefreiheit auf der anderen Seite. Und ich finde, einen Aspekt, den hast du mir im Vorfeld schon mal erzählt, den finde ich auch sehr wichtig, was jetzt irgendwelche privaten Unternehmen machen, das ist mir am Ende des Tages fast egal. Ja, da herrschen marktwirtschaftliche Gründe, manchmal werden auch aus solchen Gründen wird dann irgendwie gegendert und so weiter. Aber dass Institutionen, dass öffentlich-rechtliche Kanäle, gerade auch bei Instagram oder im Internet mit viel Text gendern, es ist ja im Grunde eine Barriere für Menschen wie dir, wie dich, für Menschen mit Sehbehinderung und so weiter.
Genau, also um da auch noch mal ein bisschen das Ausmaß klar zu machen. Also Behinderungen, die davon betroffen sein können, wie schon gesagt, es betrifft nicht alle. Es ist auch so, dass auch nicht alle Frauen und auch nicht alle nicht-binären Menschen das Gendern für sich brauchen oder überhaupt wollen. So, es ist halt auch, dass auch nicht alle dieser Gruppen, die ich jetzt vielleicht aufzähle, damit mit dem Gendern ein Problem haben. Wirklich, also hier will ich auch keine Lagerbildung irgendwie erzeugen. Aber es sind zum einen Autisten, es sind Menschen mit Dyslexie, also mit Lese-Rechtschreibschwäche, es sind Menschen mit ADS bzw. ADHS, es sind Menschen mit Lernbehinderung. Im einfachen Deutsch bzw. leichten Deutsch ist übrigens auch Gendern kein Thema, dort wird nicht gegendert. Es sind halt Menschen, die Migrationshintergrund haben und erst nach Deutschland kommen. Mir hat, als ich halte hier mittlerweile auch Vorträge zu diesem Thema, eine Zuhörerin mal gesagt, dass sie ehrenamtlich Geflüchteten Deutsch Nachhilfe gibt und sie oft heulend saß, also vor den Geflüchteten saß, weil sie es nicht hinbekommen hat, den Geflüchteten das Gendern beizubringen. Und sie auch gedacht, Alter, ich bin feministisch und alles gut, aber das ist mir selbst zu kompliziert. Ich bin auch hier Akademikerin, aber das kriege ich nicht hin. Und das geht mir zu weit. Und das sind halt am Ende extrem viele Menschen, das sind mehrere Millionen Menschen, nur in Deutschland, die davon halt betroffen sind. Und ich möchte halt auch diese Gruppen nicht gegeneinander ausspielen. Also irgendwie die, die für die das Gendern eine Barriere sind und die halt das Gendern für sich gerne hätten, um sich repräsentiert zu fühlen. Sondern ich möchte halt deswegen eine Lösung anbieten, um es allen gerecht zu machen. Und ich finde es sehr schade, dass gerade eben aus dem Lager der Gender-Befürworter, die wissen, dass das Gendern eine Barriere ist, dann kommt, ja, das ist halt eben nicht vereinbar und man muss da halt eben abwägen. Wo ich das dann sehr schade finde, dass dann bei diesen Leuten der progressive Gedanke aufhört und sagen, wieso setzt ihr euch da nicht hin? Ich habe das mal auch als Sprachlabor genannt. Also setzen wir uns doch mal in ein Sprachlabor, setzen uns mit der deutschen Sprache auseinander und schauen, ob wir es wirklich nicht hinbekommen. Und ich finde jetzt meinen Vorschlag auch erstmal gar nicht so schlecht. Das soll jetzt hier nicht der Weisheitsletzter Schluss sein. Deswegen will ich das ja auch mit, also dadurch, dass ich das alte Gendern 1.0 nenne, mein Gendern 2.0, lasse ich ja damit auch den Gedanken offen, dass es ja nach meinem Gendern ja auch noch ein Gendern 2.5 oder 3.0 gibt.
Also absolut.
Das ist ja eben das, womit ich auch die Diskussion ja auch wieder ein bisschen öffnen will, von wegen, wenn ihr meins nicht toll findet, dann kritisiert es und macht einen besseren Vorschlag. Aber nicht dieses, ja, meins ist besser und deins ist doof und jetzt kommen wir nicht näher aneinander ran. Das finde ich sehr schade, wenn das nicht passiert.
Nee, finde ich, sehe ich genauso und würde deswegen auch diesen Vorschlag einfach mal an die Zuschauer weitergeben und gerne in die Kommentare schreiben, was sie davon halten, ob man dann doch irgendwie dem Ganzen näher kommen kann und bei Bildungseinrichtungen und öffentlich-rechtlichen Kanälen und so würde ich mir auch einfach wünschen, dass man da einfach auch nochmal einen Blick drauf hat, dass man das nicht vergisst, dass die Texte für manche dann eben schwerer zu lesen sind und dass man da eben exkludierend unterwegs ist und ob es nicht eine bessere Lösung gibt, um auch die Leute wieder mitzunehmen.
Gerade auch nochmal, den öffentlichen Bereich angeht, zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder Universitäten oder auch Schulen. Das mit den Schulen war ja letztes Mal Thema. Ja. Es gibt die sogenannte UN-Behindertenrechtskonvention, die auch Deutschland unterschrieben hat. Und diese UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet all diese Institutionen dazu, Barrieren abzubauen. Und dort werden auch explizit Barrieren in der Kommunikation und Information benannt. Und ich sag's mal so, diese Schule in Berlin, von dem letzte Woche die Rede war, oder auch meinetwegen auch die Universität in Berlin, kann froh sein, dass ich dort nicht zur Schule gehe, beziehungsweise dort nicht studiere, weil ich sonst mit Berufung auf die UN-Behindertenrechtskonvention sehr wahrscheinlich dagegen geklagt hätte, weil sie mir Barrieren aufbrummen, die ja jetzt auch in meinem Studium ja mit unter anderem zu einem Studienabbruch hier auch führen. Das ist ja mit ein Grund, weswegen ich jetzt auch mein Studium abbreche, weil es halt immer mehr wird, ich mich immer mehr unter Druck gesetzt fühle und ich es einfach nicht mehr schaffe und deswegen jetzt auch unter anderem deswegen mein Studium abbreche. Und das finden auch viele auch schade, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, mein Bachelor war mit sehr guten Leistungen, auch mein Master ist aktuell mit sehr guten Leistungen. Ich finde das so ein bisschen schade, dass so jemand halt abbrechen muss, nur weil halt die Barrieren, das ist nicht nur das Gendern, sondern auch noch andere Barrieren an der Universität, dass die nicht berücksichtigt werden und dass dadurch Menschen, die ja einfach eine Behinderung haben, aber trotzdem einfach auch, glaube ich, einfach ganz schlaue Köpfe sind, ja, aus der Gesellschaft ausgeschieden werden.
Ja, vielleicht können wir da nach dem Gespräch nochmal reden, weil mich das tatsächlich gerade auch ein bisschen schockt und vielleicht ich noch irgendwie mit dir versuchen würde, eine Lösung zu finden, weil ich das ja echt übel, ja, krass finde. Das, egal, das besprechen wir später. Ich würde an der Stelle einfach mal sagen, ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank für deine Einblicke. Ich glaube, für ganz viele Zuschauer war das auch einfach mal jetzt nochmal ein Blick, den man so nicht hat, weil man das einfach nicht so kennt, ja. Finde die Lösung interessant, die können wir gerne besprechen und ja, wenn du noch was abschließend sagen möchtest.
Ja, gerne. Also ich habe es ja schon im Laufe des Gesprächs schon ein paar Mal andeuten lassen. Ich möchte hier nicht verschiedene betroffene Gruppen gegeneinander ausspielen, sondern ich möchte eine Lösung finden, die für alle Betroffenen gut ist. Und ich wäre auch dafür, dass vor allen Dingen die Betroffenen darüber reden, dass eben nicht irgendwelche privilegierten Menschen darüber sprechen und quasi die Betroffenen dann nur als entmenschliche Schachfiguren für ihr politisches Lager nutzen, sondern dass man halt eben mit den Daten, die halt vorliegen, den bestmöglichen Versuch halt startet, einen Sprachgebrauch zu finden, der barrierearm und geschlechtergerecht ist und dass halt eben am Ende die bestmögliche Lösung gefunden wird, beziehungsweise es halt auch mit anderen Worten zu sagen, möge der zwanglose Zwang des besseren Arguments siegen, ist übrigens ein Zitat von Jürgen Habermas, der, glaube ich, kein Rechter ist,
um dann noch mal auch nicht
auf das Video zurückzugreifen.
Genau. Okay, super. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, wir sprechen uns mal wieder. Mach's gut.
Gerne. Ciao.
Ciao.
Das war Sinans Woche. Total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video.